wenn wir mal darauf achten, und euch wird das in euren Branchen auch so gehen, dass man sieht, wie viele zum Beispiel Dokumentationen fast immer männliche Sprecher stimmen, ja? Dass man so denkt, warum ist eine Frauenstimme so viel unangenehmer? Ist das, wirkt das nicht kompetent?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu diesem Live-Podcast. Jetzt schon das zweite Mal hier beim M-Stories Female Business Festival mache ich das. Und ich freue mich total, das dieses Jahr wieder machen zu dürfen. Und ich bin total, ja, stolz, auch ein bisschen bewegt, dass heute Laura Karasek hier mit
und
mir ist.
Und wie.
Und
ja,
wie.
Weil, Pferde mit dir
weil,
durch.
Ja, weil Laura und ich kennen uns, ich sag's jetzt einfach mal schon, seit 20 Jahren.
Das stimmt.
Es ist ja eine lange Zeit.
Bei Geburt getrennt sozusagen.
Fast. Und Laura war heute auch schon auf der Bühne zu hören und hat ja ein paar richtig gute Statements rausgehauen.
Findest du?
Ja,
oder sagst du das jetzt nur, weil ich hier sitze?
Ich sag das nur, weil du meine Freundin bist. Aber ich freue mich riesig, dass du jetzt im PR-Karussell zu Gast bist.
Oh ja.
Endlich, nach den vielen, vielen Jahren, die es den Podcast schon gibt. Nein, Quatsch. Und ja, du hast ganz, ganz viele verschiedene Rollen. Ich habe dich kennengelernt, da warst du mitten im Jurastudium. Mhm. Also bist du Juristin.
Das ist korrekt.
Du bist Moderatorin, du bist Autorin, du bist auch, hast auch Schauspiel schon mal gemacht, so ein
ja,
bisschen.
Ja, sehr mittelmäßig.
Und
wäre gern besser.
Du bist aber auch Investorin. Und hast jetzt gerade eine App gelauncht, also sehr, sehr vielseitig unterwegs. Ja, welche Rolle liegt dir denn so am besten oder was magst du am liebsten oder bist du das Paradebeispiel dafür, dass man ganz viele verschiedene Rollen auch haben kann?
Ich glaube, das habe ich eben ja auch schon da auf der Bühne gesagt, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch lernen, weil für Frauen gibt es irgendwie immer so viele, also das ist so eine klare Rolle, die ist das, die ist Mutter, die ist da, es gibt so Zuschreibung. Ich glaube, ich könnte mich gar nicht festlegen und ich glaube, man muss sich auch nicht festlegen, sondern man kann sagen, ich bin viele verschiedene Rollen und ich darf auch widersprüchlich sein und das darf sich auch irgendwie mal für andere Leute, irgendwie darf das auch mal anecken, weil ich muss mich nicht festlegen auf diese eine, das bin ich jetzt, das ist das Klischee, ach so, sie ist also Anwältin oder so. Mir haben ganz oft Leute, als ich noch Anwältin war, ich bin noch zugelassen, haben mir Leute immer gesagt, echt, du bist Anwältin, du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin oder du wirkst gar nicht wie eine Anwältin oder so. Du bist doch viel zu lebendig und so. Also auch dieses Klischee, oh Jura, das ist doch so trocken und so. Also ich glaube, sich wegzubewegen von diesen Klischees ist ganz wichtig und deswegen ist es, finde ich, cool, in diese verschiedenen Rollen zu gehen und auch zu gucken, wobei in Rollen gehen stimmt ja nicht. Es ist ja alles authentisch. Also man ist ja nicht, ist es eben nicht. Ich habe mal im Traumschiff mitgespielt mit Florian Silbereisen. Und da war ich tatsächlich eine Rolle, da war ich nämlich Offiziersanwärterin und ich habe damals gesagt, wirkliche Gleichberechtigung haben wir in Deutschland erst erreicht, wenn das Traumschiff von einer Frau, wenn eine Frau Kapitänin wird und das ist mein nächstes Ziel.
Ja, sehr gut.
Florian, du bist fällig.
Ja, aber ich mache ja viel Personal Branding und berate auch Gründerinnen und Führungskräfte und da ist immer so die erste Frage, ja, ich brauche so eine Nische, ne? Mhm. Wenn ich bei Social Media sichtbar sein will oder auch Interviews geben möchte, in Medien stattfinden möchte, ich brauche eine Nische, ich muss irgendwo drin so Expertin sein.
Das fragen dich deine Kundin?
Das fragen meine Kundin mich.
Ja, das denke ich mir auch oft. Also ich diskutiere das schon auch mit meinem Management viel, weil es ist ja, ich glaube, es besteht eben so eine Diskrepanz zwischen diesem, man will ganz viel sein und man soll auch ganz viel sein. Und gleichzeitig ist der Vorwurf, den ich aber oft höre, eben, ja, was ist denn dein Markenkern? Ja, also so dieses, wofür steht sie denn jetzt eigentlich genau? Weil die Leute sagen, naja, die macht irgendwie eine Quizshow. Das ist übrigens auch cool als Frau, weil es gibt sehr wenig Frauen, die Quizshows moderieren dürfen in Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass ich die von Jörg Pilawa übernommen habe, nachdem er zu Sat 1, also er musste erst zu Sat 1 gehen dafür, dass dann Platz war, aber ja, jetzt war Platz. Und Esther Sedlacek hat eine bekommen und ich habe die andere Quizshow bekommen, weil man auch jahrelang zum Beispiel gesagt hat, Quizshows von Frauen, das wird nicht so akzeptiert, weil man traut Frauen ja nicht dann so diese Seriosität und dieses Wissen, ne? So ein Günther Jauch, der macht halt Wer wird Millionär und dem glaubt man ja auch, dass er das selber alles weiß und das sind sozusagen diese zu, also das sind wirklich Vorurteile, die man oft hört und erst seit ich selber beim Fernsehen arbeite, nämlich seit 4 Jahren, habe ich einen Blick dafür bekommen, wenn wir mal darauf achten und euch wird das in euren Branchen auch so gehen, dass man sieht, wie viele, zum Beispiel Dokumentationen, fast immer männliche Sprecherstimmen, ja, dass man so denkt, warum ist eine Frauenstimme so viel unangenehmer, ist das, wirkt das nicht kompetent und dann wird so gesagt, nee, also das Problem ist, Männer schauen gerne Männer und Frauen schauen laut Umfragen auch gerne Männer und hören auch gerne Männern zu, angeblich, das heißt so dieses, ja, mit einer Frau, das wird dann oft schrill und so und wenn, ich habe dann eben angefangen darauf zu achten und merkte so, okay, in wie vielen Sendungen sind einfach immer nur Dudes. Und dann ist ja. So, darf so eine Frau darf mitmachen. Und es ist aber völlig selbstverständlich, dass 5 Typen im Panel sitzen. Und das natürlich durch diesen wenigen Platz, den es gibt, darüber spricht ja auch Caro Kebekus zum Beispiel oft und so, in deren Show ich ein paar Mal mitmachen durfte, dass sie sagt, es darf immer nur eine geben und es ist immer nur dann Platz für eine. Und deswegen, glaube ich, gibt es dieses Klischee auch von dieser vermeintlichen Stutenbissigkeit oder so, weil uns zumindest in der Zeit, in der ich noch groß wurde, so 80er, 90er, halt immer, man immer das Gefühl hatte, okay, da ist nur Platz für eine. Und deswegen dachte man, oh, wenn eine andere das kriegt, ist eben für mich nichts mehr. Und die Männer haben halt gesagt, ja, für uns 10 Dudes ist aber Platz. Und das finde ich total schade. Das hat jetzt nichts mit dem Markenkern zu tun. Ich bin deiner Frage nicht auf den, aber es ist jedenfalls schwer zu sagen, wofür, ich glaube, das ist grundsätzlich schwer, wofür stehe ich? Und ich finde, Social Media ist so ein beschissen schweres Game, weil es einfach unfassbar viel Aufwand ist. Ich fühle mich eigentlich wie in so einer sehr einseitigen Beziehung. Also ich bin sehr bemüht um den Typen und ich kriege nichts zurück. So fühlt sich Instagram für mich an, weil ich poste ganz viel und ich kriege trotzdem nicht, also keine Follower. Und ich denke so, wieso? Der Text ist doch cool. Nun sollte man nicht vergessen, es ist ein Video- und Bildmedium. Ich schreibe mir da immer einen Wolf und wundere mich dann, dass die Leute nur sagen, geile Schuhe. Und ich so, okay, offensichtlich hat niemand das gelesen. Und wir ja auch wissen, dass der Algorithmus auch sexistisch ist, ne? Also, dass einfach Dinge bevorzugt werden. Also, dass du, wenn du als Frau, also mein erfolgreichstes Bild auf Instagram ist neben einem Bild mit meinem Vater zusammen, weil ich zu seinem Todestag habe ich was sehr Emotionales gepostet. Aber das erfolgreichste Bild ist, da sieht man meine Nippel. Und dann wurde eben darunter diskutiert, also das liken dann natürlich auch viele Männer und dann wurde darunter aber auch diskutiert, darf man das zeigen und ist das inappropriate? Also, wenn die Leute sich streiten und es ganz viel Hass unter einem Post gibt, dann ist er sehr erfolgreich. Wenn der Post gefällig ist und die Leute nicht diskutieren, ist er nicht erfolgreich. Das sehe ich an den Insights. Und das ist halt erschreckend, dass Social Media natürlich auch gerade Facebook und von Twitter, jetzt Ex, wissen wir das ja auch, dass also so Hass, also Dinge, die besonders polarisieren, immer besonders gut funktionieren. Und das finde ich sehr schade und halte es auch für sehr, sehr gefährlich.
Ja, deswegen finde ich es zum Beispiel auch wichtig, wenn man sichtbar werden möchte, dass man sich nicht nur auf Social Media verlässt, sondern dass man auch Interviews gibt, dass man versucht, in den Podcast reinzukommen als Gästin oder als Gast. Ja, und das ist aber genauso, ne? Wenn wir so an die Wirtschaftswoche denken oder das Manager-Magazin, super tolle Magazine, aber deswegen habe ich angefangen, diesen Job so zu machen, weil da halt eben auch nur die Männer vertreten sind.
Ja.
Und auf vielen Bühnen, auch auf großen Konferenzen, die Männer mehr vertreten sind, dann eben halt nur diese eine Frau da sitzt. Hier ist es heute natürlich was anderes, weil das die Zielgruppe extra Frauen sind. Das ist total schön, finde ich, ja. Aber da finde ich, ist es auch, kommt ganz schnell so dieses auf, und darüber sprichst du ja auch, für diese Selbstzweifel, ne? Bin ich jetzt richtig an der Stelle? Bin ich jetzt richtig in der NDR-Quizshow, ja?
Genau.
Wo gehöre ich eigentlich hin oder wo kann ich eigentlich richtig stattfinden, auch mit meinen Themen, um auch das weiterzugeben, was ich weitergeben möchte?
Ja, ich glaube auch mit einer gewissen Nicht-Geschmeidigkeit. Also wenn ich mich hier so umgucke und die Frauen, die ich heute kennengelernt habe, dann ist das eine ganz vielseitige, tolle, inspirierende, aber es ist eben auch eine Bubble. Und dass mir oft erzählt wird, die weibliche Zuschauerin, die zu Hause sitzt, die kann eben mit Frauen wie dir vielleicht gar nichts anfangen, weil die hat andere Sorgen, andere Ängste, andere Nöte. Die möchte dann nicht eine Frau sehen, die vielleicht eben so laut oder schrill ist oder so selbstbewusst wirkt. Ich bin ja gar nicht selbstbewusst, aber so dieses, da wird auch wieder in der Frau eben suggeriert, du bist zu viel. Das überfordert die Leute. Und was ich tatsächlich oft gehört habe, ich gehe oft in Quizshows als Gast und weil mich das herausfordert, ich bin davor immer unglaublich nervös, aber ich habe Schlag den Star gemacht oder Quiz Champion oder so. Und mir wird oft gesagt von den Redaktionen, weil ich mich dann beschwere und sage, warum sitze ich denn hier schon wieder nur mit irgendwie Elton und Herrn Ochsenknecht und so. Und gegen die ist gar nichts zu sagen. Aber ne, warum sind denn hier schon wieder so viele Männer? Und dann wird gesagt, wir haben ganz viele Frauen angefragt. Frauen wollen nicht in Quizshows, weil sie Angst haben, sich zu blamieren. Und jetzt ist ja die Frage, haben wir weniger Selbstwertgefühl, weil wir eben sagen, ich gehe nicht in so eine Show und dann, ich war neulich auch bei Gefragt gejagt, das ist furchtbar, dieser Jäger, der holt einen da ein und das ist so peinlich, ja, und man denkt, warum weiß ich denn nicht, wann diese Mondlandung war oder so. Also ich glaube, es gibt dafür zwei Ursachen. Einerseits diese Selbstzweifel, diesen Typ sagt halt, im Zweifel, wir wollen ja auch nicht verallgemeinern, es gibt auch Männer mit Selbstzweifeln, um Gottes Willen. Ja. Na, aber der sagt, oh, ja, traue ich mir irgendwie zu, ganz geil. Aber das zweite und, glaube ich, viel größere Problem ist, dem Mann wird mehr verziehen. Das heißt, der Mann, der dann die Frage nicht beantwortet, macht irgendwie Gag und dann heißt es, ah, guck mal, der ist irgendwie, ja, ach, guck mal, der Freddy Lau war wieder cool oder der Materia oder wer auch immer da dann sitzt, ne, das ist, der macht es dann lustig. Und ich glaube, uns Frauen wird oft weniger verziehen vom Publikum. Ach, guck mal. Ah, und dann denkt man natürlich auch in so einer Rolle, ihr seid alle auch kompetent und professionell. Ich bin ja Anwältin. Ich setze mich ja dahin und sage, naja, ich bin Autorin und Anwältin. Ich habe 4 Bücher geschrieben. Wenn ich jetzt die Literatur- oder die Jurafrage nicht weiß, dann sagen die Leute, siehste, ich hab's doch gesagt, die ist genauso dumm, wie sie aussieht. Ja, guck doch mal und so, ne? Also ich glaube, diese Rezeption auch nicht so großzügig zu sein mit Frauen und denen auch nicht, auch mal, es sei denn, du bist als Dummchen gelabelt. Wenn du jetzt sagst, okay, ich wie Verona Poth, ich habe da ein Geschäft draus gemacht, genial. Oder wie Evelyn Bodecki oder so, die halt sagt, ja, ich bin so ein bisschen blöd und so. Aber dann bist du eben auch wieder ganz klar in diesem Klischee. Aber eine Frau, die einfach eine Frage nicht weiß, ich glaube, die kriegt deutlich mehr Hass ab als ein Mann, der eine Frage nicht weiß. Und deswegen glaube ich diesen Redaktionen auch, wenn die sagen, wir schwören dir, Laura, wir haben Frauen angefragt, sie wollen nicht in diese Sendung gehen. Und das ist eben ein selbstgemachtes Problem, solange wir nicht auch anfangen, diese Frauen auch zu besetzen und zu sagen, der ARD-Chef hat vor 2 Jahren ein wunderbares Interview gegeben und hat gesagt, ihm fällt keine weibliche Moderatorin ein, die so gut moderieren könnte wie Kai Pflaume. Daraufhin entstand ein riesengroßer Shitstorm, ja, was auch gut war für die Branche, weil jetzt die Quizshow, die ich mache, ist in der ARD und im NDR, weil die ARD dann gesagt hat, scheiße, wir haben wirklich ein Frauenproblem, wir haben nicht genug weibliche Moderatoren. Nun muss man aber sagen, Kai Pflaume findet seit 30 Jahren statt, der moderiert auch toll. Aber woher sollen die Frauen denn kommen, wenn man sie nicht auch erstmal auf eine kleine Bühne stellt, ja, wenn man ihnen nicht sagt, du kriegst erstmal eine kleine Sendung, da darfst du auch failen, da darfst du auch mal schwach sein, da darf auch die Quote mal nicht stimmen. Die sind ja alle rangezüchtet, diese Jokos und Klasens und Jauchs und wie sie alle, ne, gegen die ist überhaupt nicht zu sagen. Nur wenn man den Frauen nicht die Chance gibt, auch mal kurz zu scheitern und zu sagen, wir glauben an die, wir ziehen uns die auch groß, weil es macht, Übung macht was mit einem. Und natürlich findet er da nicht die Frau. Und jetzt, klar, dann sagt man, es gibt doch Barbara Schöneberger. Ja, die gibt es auch.
Aber es ist auch nur eine Person.
Genau.
So, ja.
Und ich finde das eigentlich gut, dass er diese Aussage gemacht hat. Die war riesengroß. Und das hat uns Frauen in der Fernsehwelt sehr, sehr gut getan, weil dann alle Sender gesagt haben, fuck, stimmt, es gibt ja Frauen. Wir müssen ja, hupsi, wir müssen die vielleicht auch mal. Also im Endeffekt war dieser Shitstorm total gut und wichtig dafür, dass dieses Problem überhaupt gesehen wurde und wahrgenommen wurde, okay, auf diesen ganzen Panels sitzen halt einfach, es sind immer nur Typen. Und das ist dann frustrierend. Und dadurch entsteht natürlich ein, wenn dann eine mal was Großes hat, vielleicht in uns allen auch ein Gefühl von Neid oder oh, warum hat die das jetzt, weil es so schwer ist, weil das so ein schmaler Grat ist, weil die Spitze dieses Erfolges so, das ist so klein, da ist so wenig Raum. Ich habe das auch in der Kanzlei erlebt, die weiblichen Partnerinnen haben mich nicht gefördert und das ist kein Vorwurf an die, sondern ich glaube, die haben in einer Zeit begonnen, als das noch viel schwerer war für Frauen in der Jurawelt und die haben gesagt, ich musste mich so durchbeißen, warum soll ich jetzt die Karasek da fördern, warum soll die es besser haben als ich? Und das ist nicht gelernt, dieses Mentoring, dieses, ich nehme jemand an die Hand, wo ich viele männliche Partner erlebt habe, die sich damit gebrüstet haben, oh, ich bin Mitte 50, da ist so ein 30-jähriger Dude, in dem erkenne ich mich selber als junger Mann, ja cool. Also die schmücken sich dann mit so jungen Männern, ja, weil das für sie auch eine geile Reputationsnummer ist, so ja, ich und der Kevin hier, wir sind die beiden Bros und so. Also das muss gelernt werden und das muss praktiziert werden, damit es auch umgesetzt und gesehen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, an dem man noch arbeiten muss.
Ja, wie schaffen wir das? Ach. Wir haben vorhin schon drüber geredet, dass wir eigentlich keine Klischees mögen. Aber das ist, ich finde, es ist genau das, das sage ich ja auch immer, ne? Wenn du einen Platz am Tisch kriegst, dann zieh die anderen Schüler raus und hol dir andere Frauen dahin, ja, weil es einfach super schwierig ist, da hinzukommen. Aber ich sehe es auch, klar, ne, ich bin jetzt hier, habe die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das ist auch schwierig, hier so einen Platz zu bekommen, ne? Diese und nicht, ich kann jetzt nicht.
Hast
noch
du fünf hart dafür anderen gekämpft? War es wie die gekämpft. Taylor Swift-Tickets.
Ja.
Ich
ja,
will aber.
So ungefähr. nee, aber es ist halt begrenzt. Die Medien sind in Deutschland, ist die Medienwelt eh so mini, mini klein. Ja, wenn du nach UK oder nach US guckst, da gibt's halt in US gibt's 1 Milliarde Morningshows. Ja, ja. Was gibt's bei uns? 2 oder so.
Ja, das hat eins Frühstücksfernsehen. Die haben allerdings gute Quoten und wenigstens auch eine weibliche Moderatorin, ja, unter, das, also ja. Mann und Frau.
Mann und Frau.
Das ist ja fair. Es ist sehr, ja, paritätisch, ja, da.
Aber deswegen, ich finde es einfach schwierig, weil es einfach sehr begrenzt Platz nur gibt. Ne, wo wir stattfinden können. Und es ist schwierig, diesen Platz dann auch zu bekommen. Und was würde man raten? Was würde man sagen? Wie schaffen wir es, das noch mehr zu machen, außer viel Mentoring zu machen? Und du bekommst ja auch Anfragen von Frauen, sagen, wie hast du es geschafft? Wie machst
sagen,
du das?
Sagen, du bist mein Vorbild auf LinkedIn. Genau. Um Gottes, ja, wenn ich trinke, ich rauche, bitte mach mich nicht zum Vorbild. Nein, aber also ich glaube schon, wie du sagst, ich habe, als ich beim Fernsehen anfing vor 4 Jahren, habe ich eine eigene Sendung bei ZDF Neo gehabt. Die wurde pilotiert und dann haben wir gesagt, das bekommt eine Staffel, also nicht wir, das ZDF hat's gesagt. Und ich habe gesagt, danke. Und ich habe dann den Sendeplatz von Jan Böhmermann bekommen. Und habe dann gedacht, okay, das ist auch wieder geil. So, es muss ein Mann in Sommerpause gehen, damit eine Frau einen Sendeplatz kriegt.
Ja, das erinnere ich noch, stimmt. Ja.
Fein, ich habe ihn gerne genommen. Und habe dann schon auch mit meinem Team und meiner Redaktion gesagt, ich möchte, dass wir da viele Frauen haben. Ich hatte immer 3 Gäste und wir haben sehr darauf geachtet. Wir hatten manchmal reine Frauensendungen, also wo ich tatsächlich nur 3 Frauen hatte. Und wir hatten oft Sendungen, da war ich die Moderatorin und dann noch 2 Frauen und nur ein Typ. Also wirklich zu sagen, ich versuche das auch durchzubringen. Was nicht bedeutet, ich will nicht mit Männern moderieren oder arbeiten. Ich arbeite sehr gern und mit den meisten Männern ehrlich gesagt auch sehr gut zusammen. Ich habe auch 3 Brüder. Ich hatte einen relativ dominanten Vater. Ich habe gar kein Thema mit Männern, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch darauf achtet, sich vielleicht nicht bedroht zu fühlen von anderen Frauen. Also nicht zu sagen, Gott, wenn nachher ist die in der Sendung lustiger als ich, um Gottes Willen, ja, sondern so, sondern dass man wirklich, dass man dort, wo man ein Machtinstrument hat, sei es auch noch so klein, zu sagen, ich lade eine andere Frau ein, ich poste vielleicht das Buch von einer anderen Frau auf Instagram, ich feiere eine andere Frau, ich mache auf eine App aufmerksam oder irgendwas und nicht. Und da finde ich, ist das Insta-Game eben sehr schade leider, weil das inzwischen so geworden ist, dass keiner mehr dem anderen einen Gefallen tut, weil das so finanziell, also glaube ich, für echte Influencerinnen und so finanziell so lukrativ ist, dass wenn ich ein Buch gut finde, ich lese übrigens nur weibliche Autorinnen, das mache ich seit 3 Jahren, ziehe ich das durch, weil ich finde, in der Schule habe ich halt nur Dürrenmatt und so Zeug lesen müssen. Ich habe mal einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung darüber, dass Kinder in Bayern bis zum Abitur auf dem Lehrplan steht einfach keine einzige Schriftstellerin. Keine. Null. Und bei uns gab's Christa Wolf, also ein Buch einer Autorin, sonst wirklich nur Männer. Also, dass man auch selber eben sagt, ja, wie kann ich denn Frauen indirekt fördern? Ja, indem ich ihre Podcasts höre, indem ich ihre Bücher kaufe, indem ich ihre Produkte kaufe. Weil dann landen die vielleicht auf einer Bestsellerliste oder das Ding ist erfolgreich. So förderst du ja auch Frauen. Wenn du aber nur sagst, ja, ich lese halt am liebsten Sebastian Fitzek und die Thriller. Ja, damit ist aber keiner nicht Autoren geholfen.
Ja. So. Ich gucke jetzt mal kurz Nina an, mit der war ich im Deutsch-LK, die sitzt hier im Publikum. Hatten wir eine Autorin? Nee, auch nicht, ne? Nee.
Keine, oder? Ist das nicht krass? Und das meine ich, wenn man da mal drüber nachdenkt. Also wenn einem das erste Mal auffällt, denkt man so, krass, in dem Literaturkanon sind keine Frauen. Ja, also in so einem klassischen, was muss man gelesen haben? Ob da Hermann Hesse und Heine und Böll und Kafka und Goethe und Schiller, ne? Aber es ist keine Frau. Und das ändern wir nicht, wenn wir immer nur Sachen von Männern konsumieren und wenn wir uns von Männern die Welt erzählen lassen und die Welt erklären lassen.
Ja, das stimmt. Das war jetzt eine super Überleitung fast zu deinen Büchern.
Lesen Sie meine Bücher.
Lesen Sie auf nein, aber Bücher von Laura Karasek.
Nein, ich lese wirklich nur Frauen, weil ich möchte das, und natürlich gibt's da gute und schlechte, aber ich, und die schlechten lege ich auch weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles feiere, nur weil es jemand mit einer Vulva geschrieben hat, also um Gottes Willen. Aber zu sagen, man hat diese Hebel und jetzt hat nicht jeder eine Sendung, aber jeder hat die Möglichkeit, durch irgendetwas zu bestimmen, Menschen sichtbar zu machen. Und das hat mich sehr verletzt damals, weil ich habe halt Bücher gepostet, die ich cool fand, auch von deutschen Autorinnen. Und dann kommt aber manchmal nichts zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, was erwartest du? Warum ist bei dir wieder die Anspruchshaltung, ach so, ich habe aber ihr Buch gepostet, jetzt muss sie auch mein Buch posten. Trotzdem erinnere ich mich, dass mich das getroffen hat und ich dachte, ich mache das doch auch umsonst. Jetzt habe ich auch nicht 500.000 Follower, sondern nur 50.000. Aber ne, ich finde das Buch cool. Warum wird einem das nicht entgegengebracht? Und da, glaube ich, ist dieser Aspekt von Instagram so, ich baller jetzt nicht meine Stories zu, weil von anderen Kunden kriege ich Geld dafür. Warum soll ich jetzt dein Buch in die Kamera halten? Also das ist auch wieder schade, weil das ja gerade ein Instrument wäre, mit dem Frauen auch sagen könnten, hier, lest die Frau, hört den Podcast, kauft das. Ne? Also man könnte das ja nutzen, um eine Welle zu starten.
Ja, das stimmt. Also wenn du in dem Podcast, wenn er rauskommt, du teilst ihn natürlich auf jeden Fall.
Ich werde ihn teilen. Kommt drauf an, wie das Foto aussieht dazu. wenn das zu ugly ist, wird's nicht. Dann mache ich mir selber so einen Emoji-Sticker übers Gesicht. Weißt du, wie bei so kleinen Kindern. Huch. Nein, aber so.
Ja. Aber nochmal zu deinen Büchern.
Ja. Willst du wirklich über meine Bücher?
Ja, ganz kurz, ganz kurz. Nein, ein bisschen länger noch.
Geschickt eingefädelt also hier.
Ja.
Ganz subtil.
Die steht hier auf meinem Zettel sogar drauf.
Ich glaube dir.
Ja, weil ich habe fast alle gelesen, das letzte noch nicht.
Okay, das verzeih ich dir.
Weil ich hatte einen sehr lustigen Abend mit dir und deiner Mutter, deswegen, das war fast wie das Buch.
Das stimmt, du warst ja auf meiner Lesung, das stimmt.
Genau, also das zumindest. Aber ich finde vor allem in dem Buch 3 Wünsche, das habe ich sehr, sehr gerne gelesen, weil da verschiedene Rollen, also verschiedene Frauen beschrieben werden. Und ich finde, das macht sehr viel Mut. Also wie du auch die Frauen beschrieben hast und was sie erleben und wie sie durchs Leben gehen. Ich konnte da ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, sowas ist zum Beispiel auch was, ne? Was, wenn jemand das liest oder gerade eine Frau das liest und sich da wiederfindet in so einem Buch, da passiert, glaube ich, auch ganz viel mit einem. Und man hat halt dieses, die kriegt das auch hin und die schafft das auch. Also dieses Gefühl finde ich auch ganz toll.
Also ich glaube, was mir wichtig war, um das Buch kurz zusammenzufassen, es geht um 3 Frauen und die eine hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Also mir war halt wichtig, das Thema zu behandeln, weil ich das ist 2019 erschienen, weil ich das damals noch relativ tabuisiert fand. So, was macht man, wenn man nicht schwanger wird? Ich habe das in meinem Freundeskreis ganz doll beobachtet. Ich selber hatte damit auch eine Thematik und habe eben Hormone nehmen müssen, um Kinder zu bekommen. Ich wollte gerne Kinder und habe so erlebt, ist immer noch so, das ist so mit Scham behaftet und irgendwie, ach Gott, und auch diese übergriffigen Fragen, ne, von mir so, und ihr habt jetzt geheiratet und ne, schießt ihr schon scharf und ne, oder so Leute, die so, ich musste sie nur angucken, dann war sie schwanger und so. Und man dachte immer so, Alter, die andere Frau ist eigentlich glücklich verheiratet und beginnt eine Affäre mit einem deutlich älteren Mann, der auch in einer Machtposition ist. Also die nette Carla Paul, die meine Buchpremiere moderiert hat, die hat auch einen Podcast, der heißt Buchkolumne, und die hat gesagt, eigentlich, das war nicht Benjamin von Stuttgart-Ware, eigentlich hast du den MeToo-Roman, weil das ist ein bisschen eine MeToo-Geschichte, also eine Vermischung von Machtmissbrauch und aber auch einer großen Sexualität und Liebe, in der ich auch erzählen wollte, ja, es gibt auch Frauen, die untreu sind, und ja, auch Frauen haben eine Libido und irgendwie Lust, und es ist nicht immer nur der Fremdgehende, also so im Klischee denken wir auch so, ja, der Mann geht fremd, die Geliebte ist 20 Jahre jünger und ist Single und so, also mir war das irgendwie wichtig, diese Thematik auch zu beschreiben. Und die dritte ist eben, verliert ihren Vater an Krebs. Das ist eine sehr autobiografische Figur. Und was halt auch eine Vaterfigur, eine sehr starke Vaterfigur, aber auch eine Mutterfigur mit uns macht und wie wir alle geprägt sind davon. Also ich muss schon sagen, ich glaube, meine Mutter war so mit mein größtes Vorbild, weil sie eben immer gearbeitet hat und immer mir gesagt hat, und meine beiden Eltern, also ich war nie weniger wert als meine Brüder, oder mir wurde nie gesagt, du musst aber leiser sein oder du musst aber mit Puppen spielen oder ich habe dann Jura studiert und das war irgendwie geil, und da war jetzt keiner, der gesagt hat, oh Gott, studier doch lieber als Frau irgendwas, mit dem du leichter Familie haben kannst oder so. Also ich komme aus einer Familie, meine Eltern haben eine sehr gleichberechtigte Ehe geführt, und ich glaube auch, dass das sehr prägend ist und dass man auch da wieder einen Hebel hat, wenn man selber Familie hat oder Freundin oder so, dass man auch da prägen kann, auch ein Vorbild zu sein in seinen Beziehungen und zu sagen, nee, es muss halt, also ich rede meinen Freundinnen, wenn ich manchmal so Dating-Geschichten höre, sage ich auch, wieso hat er immer das Recht zu bestimmen? Also wieso, also ne, so toxische oder schlechte Beziehungen, das auch in Frage zu stellen und zu sagen, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man verknallt ist, aber lass den Typen gehen, wenn es nicht gut ist, ja. Und auch da kann man wieder dran arbeiten oder kann man eine Art, ja, Freiheit oder ein Statement aussenden, indem man halt das nicht machen lässt, weil ein Typ wird sagen, ja gut, wenn du es nicht machst, mach's eine andere. Und es darf es eben nicht mehr geben. Es darf nicht Menschen geben, die sich mies behandeln lassen.
Das finde ich auch, und ich finde auch diese drei Charaktere, die du in dem Buch beschreibst, sind so verschieden und bringen dadurch ja, also sprechen dadurch auch verschiedene Frauen an, ne?
Ja.
Und ja. Und es ist, ich finde, es ist aber ganz schwer, das so rüberzubringen. Ein Buch ist jetzt natürlich, da beschäftigt man sich lange mit, ne? Dieses Instagram, ne, ist halt 3 Sekunden, glaube ich, die Spanne, die man die Aufnahmespanne, die man für einen Post hat, ne?
Ja. Wenn
man
echt nur 3 Sekunden.
Das sind deine langen Texte. Vielleicht soll es ein bisschen zusammenfassen noch.
Achso, ist das ein Tipp? Ein PR-Tipp, Henry-Tipp. Ja, kürzt du meine Texte.
Ein Tipp, genau. aber ich finde jetzt gerade auch, in einem Interview hast du ja auch viel mehr Platz, ne, was weiterzugeben.
Ja.
In deinen Büchern sowieso, ja. Die sind nämlich richtig dick, ja.
Aber man liest sie schnell, sie sind nicht sehr anspruchsvoll. Ich bin ja auch eine Frau. Das ist weder los. Das haben übrigens auch Leute, als das Buch erschien und ich dann so gepostet habe, jetzt 3 Wünsche, mein neuer Roman ist da und so, und da haben mir wirklich Männer über Instagram so, ist das auch was für Männer? Können auch Männer das lesen? Also allein die Frage, da habe ich gesagt, sorry, ja, es ist jetzt kein Schwert drauf, aber es geht sogar um Sex, also es ist auch was für Männer, aber Entschuldigung, das nächste Mal mache ich einen Ritter aufs Cover, damit du dich angesprochen fühlst. Also so, ne, dieses, das ist ja auch umgekehrt nicht so, als Frau würdest du ja auch nicht einem Autoren schreiben, ist das auch was für Frauen? Aber dass ein Mann irgendwie denkt, ihm fällt der Penis ab, wenn er ein Buch von einer Frau liest oder weiß nicht, sein Testosteronspiegel sinkt, das fand ich auch schon wieder
zu... Vielleicht müsstest du es mal ausprobieren und dann sehen, dass es gar nicht passiert.
Ja, das wäre vielleicht gut.
Ja.
Aber es läuft dann ja auch wieder, ne, also Männerliteratur ist Literatur, Frauenliteratur läuft unter dem Label Frauenliteratur.
Ja.
Und es ist pink und es steht in der Ecke und dazu gibt's ein paar Cupcakes und es geht um Ermächtigung und es ist alles. Warum ist es Frauen? Warum sind wir immer das andere Geschlecht? Also warum ist das Frauenliteratur?
Es zieht sich ja durch alles durch, ne? Es gibt die Founder und die Female Founder.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, das ist genauso.
Ja, das müssen wir ändern, Henrike.
Das müssen wir
ändern.
Hast
du nicht noch einen Tipp für mich? Du bist
deutlich. Ich wollte dich jetzt nach den Tipps fragen noch. Ganz zum fast zum Schluss. Aber das frage ich immer. Tipps für Sichtbarkeit. Und dann dürft ihr noch Fragen stellen, wenn ihr wollt.
Ihr dürft auch noch Fragen.
Ja.
Echt? Ihr dürft Fragen stellen. Mhm. Ist ja ganz gönnerhaft hier. Was ist denn das für ein demokratischer Podcast?
Ja, sonst kann ich das ja nie machen. Sonst sitze ich ja immer nur alleine vorm Computer.
Oh, du Arme.
Ja, und jetzt hier sitzen so viele. Aber deine 3 Tipps.
Meine 3 Tipps sind. Also ich glaube tatsächlich, ich meine, es sagt sich so leicht, aber versuchen, sich Dinge nicht so zu Herzen zu nehmen. Wir hatten es eben auch auf der großen Bühne, also sich nicht so wichtig zu nehmen, im Negativen nicht zu denken. Alle finden das bestimmt peinlich, wenn ich so und so bin. Also die Leute machen sich eben gar nicht so viel Gedanken über einen selbst, sondern einfach machen, auch akzeptieren, dass man eben vielleicht mal, also um jetzt metaphorisch gesprochen, von jemandem nur eine Stern-Amazon-Rezension bekommt als Mensch. Also dass Leute halt sagen, ich finde dich nicht gut, das auch aushalten. Ich glaube, ins kalte, also was ich gemacht habe, wie ich meine Sendung bekommen habe, ist wirklich eine lustige Geschichte, weil ich saß in der Kanzlei, habe gedacht, ich wollte, mein Traum war es doch immer, eine eigene Fernsehsendung zu bekommen. Worauf warte ich noch? Ich bin jetzt Mitte 30. Mein Vater ist gestorben. Ich bin gerade Mutter geworden von Zwillingen. Also ich habe immer gesagt, ja, irgendwann gehe ich mal zum Fernsehen, eines Tages. Und dann habe ich aus der Kanzlei raus eine E-Mail geschrieben an ZDF Neo und ich habe geschrieben, Sie müssen mich kennenlernen, Sie werden es nicht bereuen. Ich schwöre, es sollte so ein bisschen selbstironisch sein. Und die haben mich dann getroffen und wir haben Piloten gedreht und ich hatte eine Sendung. Und also so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auch zu sagen, okay, wenn ich geghostet werde oder das nicht klappt, aber wenigstens habe ich es versucht. Und irgendwie finde ich, ist das eine geile Geschichte. Also das war es so random, dass das funktioniert hat.
Ja,
aber es hat halt funktioniert.
Ja, ja.
Also sich sowas einfach zu trauen. Ich glaube, im echten Leben hätte ich, ohne E-Mails hätte ich mich das nicht getraut. Also wenn ich jetzt auf einem Empfang gewesen wäre und da hätte ich jemand gesagt, da steht einer vom ZDF, sprich den mal an. Hätte ich gesagt, nein, das traue ich mir nicht. Aber man kann sich ja hinter diesen Geräten auch gut verstecken, also das zu nutzen. Und mein dritter Tipp ist immer selbstironisch bleiben. Sich nicht so ernst, nicht so verzweifeln. Ist man halt tollpatschig und macht Fehler und das muss man einfach lustig finden. Und das ist, glaube ich, die größte Hilfe, um nicht zu verzweifeln.
Das finde ich einen super guten Tipp, den letzten habe ich auch noch nie gehört.
Echt?
Von niemandem. Ja.
Ja gut, ich bin so tollpatschig, ich muss mir das dauernd selber sagen, sonst wäre ich ein sehr trauriges Dasein.
Ja, ich finde aber auch, die Kritik, ne, trifft mich immer total hart. Ich habe, also wenn jemand wirklich, gerade wenn andere Frauen das zu einem sagen, ne, und sagen so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Masterclass gehalten habe, einen Vortrag, und dann werden so Fragebogen hinterher ausgefüllt und anonym rumgeschickt und dann steht halt drin, naja, irgendwie, es war langweilig und eigentlich hat sie die ganze Zeit nur von sich selbst geredet, ich habe da gar nichts gelernt.
Echt?
Das trifft mich. Und das
oh Gott,
dann,
wie verletzend.
Da sitzen
wer von euch, wenn ihr so einen Fragebogen später bekommt. Ich gucke jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von euch über die Schulter, wenn ich nicht 5 Sterne kriege und Henrike nicht auch 5 Sterne. Nein, im Ernst, ja, das würde mich auch verletzen.
Und aber das finde ich, das kommt halt dann auch von Frauen, ne, weil ich arbeite nur mit Frauen zusammen. Und das, da finde ich gerade dieses so, diese Selbstironie dann auch so ein bisschen da zu behalten, ist gut.
Ja, weil am Ende, natürlich hat das mich verletzt bei meinem ersten Roman, wenn dann, da sind Rezensionen, dann liest du da irgendwie, die kann, ich weiß noch, Heinz Strunk hat mal über mich geschrieben in einer Kolumne, ich glaube, im Titanic-Magazin. Also Micky Beisenherz wäre ja schon peinlich und die Kolumne von Micky wäre das Allerschlechteste, aber das Peinlichste in ganz Deutschland wäre Laura Karasek und meine Kolumne im Stern und peinlich, peinlicher am peinlichsten. Und das hat mich so getroffen und da habe ich zu Micky gesagt, oh, nimmst du dir das? Und er so, ach Quatsch, ist er mit Titanic-Magazin, nimm das doch als Ehre, dass der dich überhaupt erwähnt. Und ich glaube, ja, je mehr man auch so denkt, na ja, also wenigstens werde ich nicht ignoriert, offenbar reiben sich die Leute an mir, okay. Ja, und also ich glaube, wenn man sich all das zu Herzen nimmt, das ist schon auch eine Form von Narzissmus, weil zu sagen, jetzt hat da eine nicht geschrieben, dass ich super lustig war. Ja, so what? Ändert es an deinem Leben etwas, dass die in dem Fragebogen gesagt hat, du warst, weißt du, macht es für dein persönliches Glück? Ist es jetzt wichtig, ob Klausi 521 auf Instagram meine Füße ablecken will? Nein. Weißt du, also ändert das für mich irgendwas. Ja, so. Und ich versuche mir immer zu sagen, der Erfolg gibt einem Recht oder auch Unrecht. Natürlich hat man mal Flops. Die Leute haben sehr gelästert am Anfang, als ich die Quizshow übernommen habe von Jörg Pilawa, weil das auch, eben auch, weil die gesagt haben, oh, die Stimme von der ist so anstrengend und wie sieht die denn aus und wir wollen unseren Jörg zurück. Und wir haben einfach Bombenquoten. Wir haben richtig gute Quoten. Und das gibt mir so, dann denke ich einfach so, fuck you, ja, mit eurem Frauenhass auf Facebook. Erstens, sich das natürlich nicht durchlesen, habe ich natürlich dummerweise am Anfang gemacht, weil ich auch eitel bin, aber einfach auch zu sagen, naja, wenn es dir nicht gefällt, schalt doch weiter. Natürlich manche Sachen floppen, die ich anfasse, wenn ich dann denke, naja, mein Buch ist in der 3. Auflage, ja, wenn du findest, ich kann nicht schreiben und mir einen Stern bei Amazon geben willst, okay, fine, dann gefällt dir der Stil nicht, aber offensichtlich gefällt es Leuten. Also man kann nicht allen gefallen und wenn du eigentlich Erfolg haben willst, so traurig es klingt und das halte ich auch noch nicht aus, musst du ein bisschen polarisieren, weil sonst wirst du belanglos und sonst bist du zu geschmeidig. Ja. Wenn jeder sagt, ja, das ist doch ganz nett, aber du musst auch die Eier, du musst irgendwie das Gefühl haben, ich kann auch anecken, ohne dass ich direkt in mir zusammenbreche.
Das stimmt, sehr gut. Dann jetzt vielen, vielen Dank. Und
danke euch fürs Dasein.
Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.